Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten.
Ich kann auf ein starkes Fundament bauen und freue mich, mit dem Team unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu verfolgen und uns weiter als ein führendes europäisches Unternehmen für erneuerbare Energien und Batteriespeicherlösungen zu positionieren. Das hat mein heutiger Gast bei der Ernennung zum CEO gesagt. Er hat bei der Donner und Reuschel Bank AG seine Ausbildung als Banker gemacht. Anschließend studierte er in Berlin an der Humboldt-Universität, an der er sein erstes Staatsexamen ablegte, und an dem Hanseatic High Court of Appeal Hamburg, an der er sein zweites Staatsexamen ablegte. Zusätzlich machte er bei der GFS Steuer- und Wirtschaftsfachschule in Berlin einen Lehrgang zum Steuerfachanwalt Taxes and Accounting. Dann arbeitete er als Referendar bei dem Hanseatischen Oberlandesgericht, als Manager im Renewables-Team der IP-Bewertungs AG und als Investment-Manager bei Altira Renewables Management. Anschließend arbeitete er fast 7 Jahre als Senior Investment-Manager Energy and Infrastructure bei der Aquila Capital, dann als Senior Vice President bei der Green Investment Group, als Managing Director bei Accu Ampere und als Head Dach Clean Energy and Innovation. Und seit Anfang des Jahres 2025 ist er jetzt CEO bei Tion Renewables. Und das Interessante bei Tion Renewables ist, dass sie nicht nur in erneuerbare Unternehmen und Infrastruktur investieren, sondern auf langfristige Partnerschaft setzen und dabei ESG als Kern haben. Darüber wollen wir jetzt natürlich schnacken und auch darüber, wie Investitionen in Energiewende aus Sicht eines Investors zu bewerten sind. Und zwar mit dir, lieber Ingmar Helmke. Schön, dass du da bist, Ingmar.
Ja, vielen Dank, Klaus, für die Einladung. Ich freue mich auf unseren Austausch.
Genau, ich habe es ja schon im Vorgespräch gesagt, unfassbar viele englische Namen, die du da aufgesammelt hast. Und vor allem da 7 Jahre da. Du siehst gefühlt aus wie 32, aber hast anscheinend ja schon ein paar Jahre mehr arbeiten dürfen.
Ja, ich habe schon ein bisschen was machen können. Tatsächlich, du hast ja das Geheimnis, die Katze aus dem Sack gelassen. Eigentlich mache ich immer ein Geheimnis daraus, dass ich einen juristischen Hintergrund habe, weil die Leute dann immer Angst haben. Ich würde immer alles abwägen, was ich so sage. Ich wäre ein ganz schlechter Jurist geworden, weil ich immer nicht nur Chancen sehe, nicht nur Risiken sehe, sondern immer auch die Chancen von Risiken. Ja, und bin früh in den Bereich erneuerbare Energien reingekommen, mache das jetzt seit 16 Jahren mit großer Leidenschaft. Freue mich, dass ich da meinen kleinen Teil zur Energiewende beitragen kann. Und ja, das hält jung, weil dein Podcast heißt Energie im Wandel und das ist ein gutes Stichwort. Man muss sich ja permanent den neuen Gegebenheiten anpassen. Und ich finde unsere Branche einfach wahnsinnig spannend und es freut mich einfach und erfüllt mich sehr, tatsächlich einen kleinen Beitrag zur Energiewende beitragen zu können.
Ja, aber wie bist du denn in die Branche reingekommen? Weil ich habe gerade noch Oberlandesgericht vorgelesen. Das hat dir wahrscheinlich jetzt noch nichts direkt mit Energiewende zu tun, sondern da warst du doch wahrscheinlich auf der juristischen Schiene und hast irgendwann gemerkt, okay, die meisten Juristen sind anders als ich. Ich muss mal umgucken, was man noch so damit treiben kann, oder?
Also tatsächlich war es ein bisschen so. Also wie bin ich in den Bereich erneuerbare Energien reingekommen? Also das war natürlich meine große Weitsicht vor 16 Jahren. Da wusste ich natürlich, dass das, nein, Scherz beiseite, das war tatsächlich ein Zufallstreffer. Ich war beseelt, also schon während meiner Banklehre bei Donner war ich fasziniert eben vom Kapitalmarkt. Ich hatte irgendwann mal die Erkenntnis, dass man, wo der Unterschied ist zwischen Kreditinvestoren und Eigenkapitalinvestoren, fand den Bereich Eigenkapitalinvestoren, also Finanzierung von Unternehmen, eingehen unternehmerischer Risiken, das fand ich faszinierend. Habe während meines Studiums immer gearbeiten müssen, tatsächlich für das Unternehmen, was später die Altira Group wurde, sehr schillernder Unternehmer, Christian Angermeier. Und habe dann mein Jurastudium beendet, bin auch Volljurist, bin zugelassener Anwalt. Mir war aber immer klar, dass ich im Bereich der Equity Investments arbeiten möchte, um dort zu gestalten, weil mich das fasziniert hat. Und ich hatte damals einfach Glück im Unglück, denn ich wurde sozusagen fertig als Rechtsanwalt, war dann schon recht alt für den Markt. Und das war so auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Da gab es jetzt nicht so wahnsinnig viele Jobs, ehrlich gesagt. Und ein kleines Unternehmen, die IP Bewertungs AG in Hamburg, die im Bereich suchte für ihr erneuerbare Energien-Team, suchten die einen Manager. Und aus irgendeinem Grund haben die mich genommen. Und ich fand mich dann wieder mit lauter Naturwissenschaftlern, Physikern und Ingenieuren in einem Team. Und das war eben 2009. Und damals waren erneuerbare Energien, war die totale Nische. Also da wurde ich belächelt, als Rechtsanwalt in diesem Bereich gegangen zu sein. Aber Ja, irgendwie hat mich da das Feuer angesteckt und ich brenne nach wie vor lichterloh für diesen Bereich und habe eben jetzt in diesen 16 Jahren eben auch gesehen, wie aus der Nische einfach Mainstream wird, im positiven Sinne, weil es muss Mainstream werden, um diese Veränderung vorantreiben zu können. Und der Mensch unterschätzt immer das exponentielle Wachstum und das ist im Bereich erneuerbare Energien geschehen. Und das erfüllt mich bis heute, ja.
Ja, und auch spannend, dass du tatsächlich das gar nicht als Nachteil gesehen hast, dass du arbeiten gehen musstest während des Studiums. Ist mir genauso gegangen. Ich komme vom Bauernhof, da war klar, wir waren zu dritt, dass nicht jedes Kind da irgendwie Studium finanziert bekommt. Ich fand es immer total bereichernd, dass man im Grunde das, was man ja dann theoretisch gelernt hat, im Idealfall gleich anwenden konnte oder halt gesehen hat, okay, das läuft in der Praxis ganz anders, als so, wie wir das heute Vormittag gelernt haben. Und wie ist dir das ergangen in deinen Jahren da?
Ja, witzig. Habe ich die gleiche Beobachtung gemacht. Ne? Also ich saß zum Teil natürlich in den Jura-Vorlesungen und habe mir gedacht, Mensch, da draußen interessiert das keinen. Ja, also so zumindest, wie es einem der Professor beibringt. Ja, bei mir war es nicht ganz freiwillig. Es war wirklich so, als Jugendlicher und Student war bei mir, bei uns in der Familie das Geld knapp. Ich hatte noch zwei Schwestern und ich hatte meine Banklehre und musste Geld verdienen und dachte mir, aber wenn ich schon eine Bankausbildung habe, dann möchte ich eben vernünftiges Geld verdienen und bin eben ganz früh bei dem Unternehmen, damals von Christian Angermeier, Peter Brumm und Andreas Lange, untergekommen. Und ja, habe da sozusagen schon mal in die Welt der Investoren reinschnuppern können während meines Studiums und bin da einfach beigeblieben. Und tatsächlich nach Rückblicken war es ein großer Vorteil, weil ich immer mit der Praxis in Berührung war und auch einfach immer arbeiten musste. Das war also für mich kein Schock dann nach dem Studium.
Ja. Jetzt hast du den Namen Christoph Angermeier jetzt zweimal gesagt. Es klingelt bei mir latent im Kopf. Ich kriege es gleich in die Schublade auf, wo ich den unterbringen kann. War der mal im Podcast hier beim Online-Marketing-Rock, OMR-Podcast oder so, dass er auf der Ecke unterwegs war?
Das kann gut sein. Das ist ein sehr schillernder, sehr umtriebiger Investor. Das ist inzwischen ein Freund von mir. Ich habe beruflich mit ihm gar nichts mehr zu tun, aber er war sehr prägend für mich tatsächlich in meinen ganz frühen Jahren als Student. Habe ich eben für ihn als Student gejobbt, ja.
Okay, cool. Und was waren deine Investmentziele? Quer durch die Bank alles oder hat er gesagt, okay, ich bin tatsächlich im Bereich Energie zu Hause und möchte da was machen oder wo ist der hingegangen?
Nee, dieser, ja, der macht alle möglichen Sachen inzwischen. Also der ist da im Bereich psychedelische Medikamente, andere würden es Drogen nennen, unterwegs und tritt da sehr für die Legalisierung ein. Hat im Blockchain-Bereich ganz viel gemacht, ist wahnsinnig umtriebig. Ehrlich gesagt verfolge ich das gar nicht so detailliert. Ich mag ihn halt. Und er ist durch und durch ein Unternehmer. In Deutschland ist er gerade durch die Periscope Partners, da ist er engagiert. Und das finde ich auch ganz interessant. Aber wie gesagt, geschäftlich gibt es da gar keine Überschneidung.
Okay, gut. Nicht mehr. Also früher ja schon, aber hat sich halt geändert.
Früher schon, genau. Ja, es gibt immer noch privaten Kontakt, ja.
Ja, sehr schön. Im Vorfeld hast du ein paar Werte genannt, die dir wichtig sind, nämlich Leistungsbereitschaft, Aufrichtigkeit und Teamgeist. Die finde ich auch alles spannend. Nenn mal ein, zwei Geschichten, die dir einfallen, wo das ein wichtiges Element war tatsächlich für die betriebliche Zusammenarbeit oder für das Anbahnen von neuen Zusammenarbeiten. Wo hast du darauf, auf diese Werte tatsächlich mal dich verlassen können?
Ja, Leistungsbereitschaft ist, glaube ich, ganz entscheidend in unserem Geschäft. Also ich meine, ich bin ja sozusagen immer dann in dem Eigenkapital-Investoren-Umfeld groß geworden und habe da immer gearbeitet. Und ich glaube, wenn man da nicht mit einer gewissen Leistungsbereitschaft und einer Neugier reingeht, dann wird man da eine schwere Zeit haben. Ja, weil die klassischen 9-to-5-Arbeitszeiten, die hatten wir, glaube ich, nie, haben wir auch heute bei der Tion nicht. Und das fällt einem aber gar nicht so schwer, wenn man etwas macht, ja, wo man für brennt, wo man eine Leidenschaft für hat, dann kann man auch die langen Stunden arbeiten und die Extrameile gehen und empfinde das zwar sicherlich bei Zeiten als anstrengend, aber doch auch als sehr erfüllend. Also, aber ja, das ist manchmal mit Leistungsbereitschaft wirklich bereit sein, die Extrameile zu gehen. Das ist ganz entscheidend eigentlich in vielen Bereichen. Also gerade im Transaktionsgeschäft arbeitet man ja immer mit hohem Zeitdruck. Und da kann man eben, da muss man halt dann die Leistung bringen, muss man halt bereit sein, dann zu arbeiten, wenn das eben erforderlich ist. Das ist vielleicht ein ganz praktisches Beispiel. Aufrichtigkeit hat für mich damit was zu tun, dass man eben auch, wenn irgendwas schief geht, das ist eine gute Fehlerkultur. Aufrichtigkeit im Sinne von wirklich auch mal sagen, ja, das ist nicht gut gelaufen oder hier habe ich einen Fehler gemacht. Das ist, glaube ich, ganz, das meine ich mit Aufrichtigkeit, ja, dass man eben auch sagt, hier, das läuft nicht gut, dass man wirklich nicht schön färbt, sondern die Sachen beim Namen nennt, ist ganz wichtig in unserer Branche, weil wir einfach gerade im Infrastruktur-Investment-Bereich muss man eben wissen, muss man informiert Entscheidungen treffen. Die Renditen sind nicht so, dass man sagt, man kann, ja, man muss die Fehler erkennen, man muss analysieren, man muss das kennen. Und man muss auch bereit sein, selber zu sagen, mir ist da was durchgegangen, ich habe da was nicht richtig gemacht. Das meine ich mit Aufrichtigkeit. Jeder macht Fehler, aber man muss eben dann auch die Einstellung haben zu sagen, ich habe da einen Fehler gemacht, das benennen und dann, das mache ich mit Aufrichtigkeit. Und Teamgeist ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Keiner von uns weiß alles. Und gerade im Bereich erneuerbare Energien und generell Infrastrukturinvestments arbeitet man ja immer in einem Bereich, wo es zum Teil sehr technisch wird, ja, wo man einfach Ingenieure braucht, wo man natürlich dieses klassische Handwerk, Finance-Handwerk benötigt, Financial Modeling, insbesondere, wo man über Finanzierungsstrukturen sich Gedanken machen muss, wo man einfach die ganzen Themen des klassischen Kaufmanns beherrschen muss. Und last but not least, und da kommt mir sicherlich meine juristische Ausbildung zum Tragen, man muss ja immer so ein bisschen erkennen, was sind in einem Infrastrukturprojekt die Risiken. Und dann muss man schauen, wie verteile ich die Risiken. Also es hat, und auch das ganze Regulatorische, man ist häufig mit regulatorischen Sachverhalten konfrontiert und muss die durchdringen können. Das hat dann häufig einen sehr juristischen Anstrich. Und was ich damit sagen möchte, ist, wir sind gerade im Bereich erneuerbare Energieninvestments, und ich glaube, das gilt allgemein für Infrastrukturinvestments, ist man in so einem interessanten Dreikampf aus Technik, Finance und Recht. Ja? Und auch da wieder Aufrichtigkeit, um zurückzukommen, muss man auch wirklich sagen, das sind meine Grenzen. Ich kann das jetzt nicht beurteilen technisch, also muss ich einen Kollegen zum Kollegen gehen und sagen, wie schaust du da drauf? Also seine eigenen Grenzen kennen und anzuerkennen, dass man alleine nicht weiterkommt, auch niemand allwissend ist, sondern eben sagt, okay, ich anerkenne, das ist ein Team-Effort, wir müssen das gemeinsam schaffen, wir müssen diese drei Komponenten, die meistens sehr prägend sind, müssen wir in Teamwork zusammen gut im Griff haben und dann wird da ein gutes Investment draus. Und deshalb ist, glaube ich, Teamgeist für mich etwas total Entscheidendes. Wir sind einfach nicht in einem Geschäft, wo das einsame Genie alles weiß und deshalb alle Entscheidungen selber treffen kann, sondern Teamgeist ist ganz, ganz wichtig und mir selber hilft das auch ganz viel. Ideen, Gedanken, auch vielleicht Situationen, wo man selber vielleicht einfach mal unsicher ist, einfach, dass man da einfach zu seinen Kollegen hingehen kann und sagen kann, wie denkst du darüber nach? Und das ist ganz, ganz entscheidend, glaube ich, um gute Investitionsentscheidungen zu treffen. Und deshalb sind diese drei Attribute für mich extrem wichtig in meinem Alltag. Und das ist so der Hintergrund.
Okay, sehr gut, danke. Lass uns mal auf das Thema Tier und Renewables kommen. Du hast jetzt eben schon mehrfach gesagt, Energiewende und Infrastrukturprojekt ist das, was ihr macht. Beschreib nochmal genauer, was ihr vielleicht auch anders als die anderen Unternehmen macht, wo ihr, und du bist jetzt natürlich noch neu an Bord, das heißt, du hast wahrscheinlich jetzt auch die letzten Monate da viele Sachen neu erfahren dürfen, die erzählen lassen, manche Sachen wahrscheinlich auch hinterfragt, überlegt, okay, ist das alles so perfekt, wie es bisher gewesen ist, oder kann man das auch anders machen? Aber gib mal deinen aktuellen Stand wieder, wie ihr es macht und was ihr vielleicht auch im Vergleich zu deinen Stationen davor tatsächlich bei Tion anders macht.
Ja, gebe ich dir sehr gerne. Also die Tion ist ja ein sogenannter Independent Power Producer, um nochmal einen englischen Begriff zu nehmen. Der hat sich so ein bisschen geprägt, ja, wurde sicherlich in Deutschland geprägt durch Unternehmen wie eine Encavis aus Hamburg oder auch eine Blue Elephant aus Hamburg. Da gibt es bestimmt noch ein, zwei andere. Also was macht ein Independent Power Producer? Ein Independent Power Producer investiert in erneuerbare Energienanlagen. Also das ist in unserem Fall ist das Windanlagen, Solaranlagen und Batteriespeicher, zunehmend auch Batteriespeicher, und betreibt diese langfristig. Ja, also baut ein Portfolio an operativen Assets auf und möchte diese betreiben. Muss man immer sagen, was ist unser Produkt? Unser Produkt sind am Ende grüne Elektronen. Ja? Und was machen wir anders?
Wobei eine Frage dazu, Ingmar, habe ich. Seid ihr im EEG aktiv oder macht ihr immer Direktvermarktung da mit euren Anlagen? Wie habt ihr das?
In Deutschland, das ist bei uns eine wirtschaftliche Betrachtung. Wir haben beides im Portfolio. Wir haben Anlagen. Wir sind tatsächlich im Bereich, wir nennen das Commercial Management, sind wir mit David Willemsen, unserem COO, sehr, sehr gut aufgestellt. Der hat eine lange Historie in dem Bereich der PPA-Strukturierung und Origination. Also das bedeutet, es tut mir leid, diese ganzen Anglizismen, das sind aber einfach mal die Worte, die mir als erstes in den Kopf kommen, weil damit ja, arbeitest du tagtäglich. Ich hoffe, das ist okay. Ich mache das nicht, um mich hier wichtig zu tun, sondern das sind dann einfach so die Termini Technicus, die man, mit denen man dann tatsächlich täglich, tagtäglich zu tun hat. Also der David hat sozusagen die Historie in der Vermarktung von nicht subventionierten Strom. Und das nennt sich halt Power Purchase Agreements, also Stromabnahmeverträge. Da ist er wirklich sehr, sehr gut drin, solche zu strukturieren. Also wir machen beides, sind da ehrlich gesagt total agnostisch. Also wenn natürlich wir ein EEG haben, gerade das EEG in Deutschland ist ja wirklich so ein bisschen sehr, sehr komfortabel für Investoren, weil das EEG, da kannst du ja rein optieren oder raus optieren. Also das bedeutet, das EEG ist sozusagen eine Art Floor-Konstrukt in Deutschland. Ich bin mir nicht sicher, ob es vom Gesetzgeber so gemeint war, aber das ist die Praxis. Vermutlich war es so nicht gemeint, sondern man konnte sich damals nicht vorstellen, dass wir so wettbewerbsfähig Strom produzieren, dass wir den auch am Markt zum Teil zu höheren Preisen verkaufen können, als das, was uns sozusagen das EEG bietet.
Also ich will jetzt nicht überraschen. Das ist der eine Aspekt, Ingmar, richtig, aber der andere ist, dass die Marktpreise einfach angezogen haben die letzten Jahre. Also wenn ich überlege, wo wir 2017, 18 unterwegs waren, du kennst die Zeiten auch noch, da waren wir in einer ganz anderen Liga, als wir seit 2021, 2022 unterwegs sind.
Vollkommen richtig. Genau, Strompreise sind nach oben gegangen, aber natürlich sind auch unsere Levelized Cost of Energy, also die Stromgestehungskosten im Bereich erneuerbare Energien, massiv gefallen. Ja, und das ist ja eine tolle Entwicklung und das geht so ein bisschen einher. Ich hatte ja erzählt, als ich anfing im Bereich erneuerbare Energien, mich entfalten zu dürfen, da war es die totale Nische. Man war ein Exot und die Leute haben einen belächelt und insbesondere haben die großen Energiekonzerne und Versorger einen auch belächelt und nicht ernst genommen und eben jenes Phänomen des exponentiellen Wachstums massiv unterschätzt. Und heutzutage ist das Mainstream. Es ist, ich glaube, in Deutschland haben wir inzwischen, erzeugen wir 20% unseres Stroms oder 20% der Kapazität ist inzwischen Solarstrom in Deutschland. Damit hätte nie einer gerechnet. Solarstrom ist inzwischen die günstigste Energieerzeugungsmethode in Deutschland. Und jetzt kommen natürlich andere Phänomene hinzu, mit denen wir, wo wir Antworten drauf finden müssen, nämlich tatsächlich sind wir eben dargebotsabhängig. Das heißt, wenn die Sonne scheint und der Wind bläst, ja, dann ist der Strom nichts mehr wert, weil alle Windanlagen, alle Solaranlagen in Deutschland produzieren. Und wenn wir die Dunkelflaute, um einen Begriff zu nennen, was der es inzwischen übrigens ins Englische geschafft hat. Dort gibt es jetzt auch den Begriff Dunkelflaute, ja, das wird dort auch verwendet. Also,
aber auch das Nachteil, es ist auch die Hellbrise, den Begriff habe ich jetzt neu kennengelernt, die Hellbrise, das ist praktisch, wenn die Strompreise negativ sind, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Hellbrise,
finde ich cool. Ja, ist witzig, habe ich neulich auch gelesen und mich drüber gefreut. Ja, die Hellbrise sorgt für niedrige Preise, die Dunkelflaute für sehr, sehr hohe Preise, nur hat man in der Dunkelflaute davon natürlich wenig, wenn man ausschließlich erneuerbare Energien im Portfolio hat als Erzeuger. Also das sind so die Herausforderungen, die jetzt der Markt mit sich bringt. Also die Erkenntnis, dass es auch einen großen Faktor in der Wertigkeit des grünen Elektrons hat, dass man produziert, wann es produziert wird. Ja? Weil man muss einfach immer wissen, eigentlich der Strommarkt muss immer im Gleichgewicht sein. Das heißt, die Nachfrage muss immer im Gleichgewicht sein mit dem Angebot zu jeder Zeit. Und das ist eben der Unterschied. Und jetzt kommen Speicher ins Spiel. Batteriespeicher sind inzwischen eine sehr, sehr mächtige, wirkmächtige Technologie geworden, die sich so ein bisschen in Deutschland durch den regulatorischen Dschungel kämpft, aber tatsächlich so stark von dem Markt gefördert wird, dass ich mir sicher bin, dass ich die Regulatorik dort anpassen würde. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes Phänomen, weil die Batterien wurden nie gefördert, ja? Anders als jetzt der Zubau vom Wind und Solarstrom. Batterien wurden nie gefördert. Man könnte sogar, böse Zungen behaupten, sogar von bestimmten Interessengruppen, also massiv unterdrückt, aber nicht erfolgreich genug, weil diese Technologie einfach so von ihrem Potenzial so beeindruckend ist, dass die ihren Platz im Markt finden werden. In welchen Größenordnungen wird man natürlich sehen, aber das ist eine ganz, ganz interessante Entwicklung, wo eine Technologie, weil sie so gut ist, sich jetzt gegen die Regulatorik arbeitet, ohne, also ja, den Push und kein Pull aus der Regulatorik. Und das ist auch ein total neues Phänomen, habe ich in 16 Jahren nicht erlebt in der Branche. Und jetzt sehe ich es zum ersten Mal und es freut mich sehr.
Ja. Nutzt ihr die Batterien tatsächlich schon für eure PPAs, dass ihr da die anders strukturiert, sprich, ihr werdet ja einen gewissen Anteil Solar drin haben, einen gewissen Anteil Wind drin haben und nutzt ihr die Batteriespeicher, um Lücken zu füllen, um irgendwas zu optimieren? Sind da schon, keine Ahnung, 10, 20, 30% Batterie mit drin?
Also Antwort ist nein. Tatsächlich waren wir sehr früh im Bereich in Energiespeicher, haben uns damit auseinandergesetzt, sind derzeit dabei, unsere eigenen Erzeugungsanlagen zu hybridisieren. Das ist eine Entwicklung, die ist noch nicht abgeschlossen. Also insofern haben wir noch keine Batteriespeicher im Betrieb und deshalb kann ich das verneinen. Aber wir haben, natürlich wird das einen Impact haben. Also, Entschuldigung, wird das einen Einfluss natürlich haben auf die Wertigkeit des Stroms, wenn man eben sagen kann, ich kombiniere hier jetzt Solarstrom mit einem großen Speicher und dann kann ich natürlich ein anderes Nachfrageprofil sicher bedienen. Und ich bin mir noch nicht so sicher, ob das derzeit im Markt schon eingepreist wird, dass man wirklich sagt, okay, der Markt preist es ein. Der Markt preist es vielleicht implizit ein, dass ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass in Deutschland gerade die Nachfrage nach reinen Solarstromerzeugungsprofilen auf dem PPA-Markt nicht so gefragt ist. Und es deshalb schwierig ist, da die Erzeugung sich da abzusichern, was ja letztendlich, was die Banken typischerweise wollen. Also insofern, die Entwicklung wird ganz klar dahin gehen. Also wenn du mich fragst, dann glaube ich, in 1,5 Jahren wird es keine oder wenig reine Solarerzeugungsanlagen mehr geben. Das wird alles Colocation sein. Das heißt, der Entwickler wird sofort sagen, hör zu, das ist mein Solarpark und entsprechend habe ich auch die Batterie hier schon dimensioniert. Der steht auf meinem Solarpark. Das wäre mein Best Guess, wo wir in 1,5 bis 2 Jahren stehen.
Und die PV-Module dann auch Süd ausgerichtet oder die tatsächlich Ost-West ausgerichtet, damit man schon einen Teil sowieso in die frühe und später Abend, also in die Morgenstunden und in die Abendstunden oder Nachmittagsstunden verlegen kann?
Ja, muss man schauen. Das ist dann ja eine Berechnung. Ja. Ich glaube, man sieht jetzt immer mehr Ost-West-Ausrichtungen. Das sieht ja auch so ein bisschen komisch aus, weil die Module so nah beieinander stehen und dazwischen grasen dann keine Schafe. Ich glaube, man muss auch gucken. Also in Spanien beispielsweise sind ja Single-Axis-Tracker, also wo das Modul der Sonne nachgeführt wird, ist da der Marktstandard. Ich könnte auch mir vorstellen, dass dahingehend dann die Entwicklung in Deutschland irgendwann geht. Ich glaube, im Augenblick ist es so vom Profil her, ist es wahrscheinlich interessant, eine Ost-West-Ausrichtung zu haben. Man hat da aber so leichte oder man hat da Einbußen auf Ebene des spezifischen Ertrages.
Richtig.
Und das ist dann, glaube ich, ein Rechenmodell. Da bin ich jetzt überfragt. Das wäre jetzt so eine klassische Situation, wo ich sage, ich mit meinem kleinen interessierten Wissen ja, würde hier jetzt sicherlich sagen, jetzt muss da mal ein Ingenieur ran. Und das hatte ich ja, da hatten wir heute schon drüber mal gesprochen. Da würde ich sicherlich jemanden mal zu fragen. Und dieses Layout, das optimale Layout, dass man die Stromgestehungskosten, also die Levelized Cost of Energy pro Einheit optimiert, das ist eben hochgradig technisch. Ja, und da muss man eben auch anerkennen, das lässt sich so einfach nicht beantworten. Also deshalb kann ich dir nicht sagen, ob, wenn man jetzt sagt, die Batterien werden noch günstiger, Co-Location wird ein Standard, ob man dann noch sagt, okay, Ost-West hat einen Vorteil gegenüber einem Co-Location-System. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ja, wird sich zeigen wahrscheinlich in den nächsten Jahren. Aber ich glaube tatsächlich, die Nachführung, weder einachsig noch zweiachsig, könnte schwierig werden. Ich habe unfassbar intensiv mich am ZSW damit mal beschäftigt, vor, weiß nicht, 15 Jahren in Stuttgarter Zeiten noch. Damals war ja der Wert für die eingespeiste Kilowattstunde noch jenseits der 40 Cent. Und auch da waren die Anlagen alle nicht wirtschaftlich. Da gab es noch einen Bonus für einachsig, zweiachsig nachgeführte Systeme. Und also zumindest zur damaligen Zeit war es unfassbar schwierig, die wirtschaftlich zu kriegen. Und ich befürchte heute, wo ja die Stromgestehungskosten so viel billiger sind, wird es noch schwieriger, das hinzubekommen. Es sei denn, wir kommen auch da in so ein Skalierungsthema rein, dass wirklich alle das machen und dann auf einmal so Economy of Scales auch die Kosten spezifisch darunter pressen. Aber auch das werden wir sehen. Alles gut. Wo ich doch, ja, irgendwas, wo soll man sagen?
Ja, genau. Da kann ich natürlich schlecht was zu sagen, aber das ist ja natürlich eine reife Technologie. Da geht es vor allem ganz viel eben um die Materialien, die da verbaut werden. Also bin mir jetzt nicht so sicher, ob man da noch Quantensprünge machen kann, was so jetzt die reinen Komponentenkosten anbelangt. Aber
Richtig.
ich, na,
Bin ich bei dir.
wir werden
Ja.
sehen.
Wir hatten jetzt viel über Erneuerbare gesprochen. Und sag nochmal zwei Zahlen. Wie groß ist euer Portfolio? Was habt ihr da an Solar, an Wind, dass man mal ein Gefühl hat, wenn nicht veröffentlicht oder ist das geheim oder habt keine Ahnung, wie es bei euch ist da?
Ah, nee, ist nicht geheim. Wir arbeiten gerade an der Erneuerung unserer Website. Wir haben derzeit sind wir bei knapp unter 400 Megawatt, die wir Assets under Management haben. Also Assets under Management, das heißt ein Portfolio, was wir derzeit verwalten. Das sind 350 Megawatt Wind und Solar in den Märkten Deutschland, Spanien, Italien, Polen und auch den Niederlanden. Wie sich das verteilt, ist, wenn ich das richtig im Blick habe, haben wir derzeit einen leichten Überhang an Solar-PV-Assets. Das liegt aber vor allem daran, dass wir letztes Jahr in Spanien sehr aktiv waren, tolle Assets gekauft haben mit sehr langfristigen Hedges, also schöne Assets, tolle Transaktionen. Deshalb haben wir dieses Jahr ein bisschen mehr den Fokus auf Wind-Assets, denn das ist unser Ziel, dass wir langfristig ein gut ausbalanciertes Portfolio an Solar- und Windassets haben und speichern, um eben genau das, worüber wir schon sprachen, am besten adressieren zu können, eben interessante Stromprodukte für den Markt anbieten zu können, die sozusagen, die so ein bisschen dargebotsunabhängiger sind als jetzt reine Solarassets oder reine Windassets oder reine Batteriespeicherassets. Also ich glaube da schon daran, sowieso die Philosophie, weil du uns mich ja gefragt hast, was unterscheidet uns. Ich glaube, die Musik, ja, was in 5 Jahren wird den Unterschied machen, was ist ein erfolgreicher erneuerbare Energienerzeuger oder IPP und was ist so ein durchschnittlicher erneuerbarer Energieerzeuger oder IPP. Ich glaube, in 5 bis 10 Jahren wird der Unterschied im Erfolg sein, wie man die Wertschöpfungskette nach oben bespielt. Also wie man auf Themen antwortet, wie man es schafft, sozusagen von der Asset Optimization, also von der Optimierung einer einzelnen Anlage hinzukommen zu einer Produktionsoptimierung eines Portfolios, dass man einfach interessante Stromprodukte mit interessanten Produktionsprofilen anbieten kann, dass man auf Portfolioebene natürlich dann optimiert, auch was die Finanzierung anbelangt, Synergieeffekte hebt bei Service Providern und so weiter und so fort. Vermarktung, wir sprachen das Thema PPA an. Das ist das eine, aber ich glaube, die Zukunft wird bringen, dass man noch einen Schritt weiter gehen muss, dass man sich wirklich proaktiv fragt, okay, lieber Datencenter, Hyperscaler, XYZ, du willst in dieser Region, möchtest du ein Datencenter betreiben? Ich habe in dieser Region x Megawatt Solar, x Megawatt Wind und x Megawatt Batteriespeicher. Ich kann dir ein interessantes Produkt anbieten. Also, dass man da vor die Kurve kommt, dass man wirklich in den Markt geht und sagt, ich möchte mitgestalten, weil die Elektrifizierung, ja, des Energiemarktes, jetzt mal abgesehen vom Strommarkt, da haben wir gute Fortschritte gemacht, aber nach wie vor sind ja 3/5 des Energiemarktes sind nach wie vor fossil. Ja? Also insbesondere der Wärmemarkt, der macht 3/5 des Energiebedarfs aus. Der ist zum großen Teil fossil. Wenn diese Digitalisierung kommen soll, wenn all die Versprechen, die künstliche Intelligenz mit sich bringt, also die Datencenter, die dafür gebraucht werden, sind Energiefressmaschinen. Ja? Wenn die Wärmewende kommen soll, das ist so ein bisschen in Verruf geraten, völlig zu Unrecht, weil das ist der große Hebel bei der Bekämpfung der Klimakatastrophe, ist die Wärmewende und die Elektrifizierung der Wärmewende. Wenn das kommen soll, dann werden wir diese unglaublich wirkmächtige Technologie der Wärmepumpe, die völlig unterschätzt wird, ja, die kann man nämlich auch im Industriemaßstab bauen und dann kann man damit ganze Fernwärmenetze speisen. All diese Punkte, dafür ist in meinen Augen ein Erzeuger, erneuerbare Grünstromerzeuger wie wir oder IPP wie wir. Ich versuche bewusst jetzt die Anglizismen zu reduzieren. Also ein Grünstromerzeuger.
Du kannst ruhig sprechen, wie du willst, Ingmar. Alles gut. Das ist fast wunderbar.
Ist bestens positioniert, um diese Wertschöpfungskette nach oben, sich da stark zu positionieren. Und das wird die Tion machen. Aber was ist die Voraussetzung dafür? Die Voraussetzung dafür ist, dass man ein gut sortiertes, robustes Erzeugungsportfolio aufbaut. In der Phase sind wir zurzeit. Und dann, was ist vielleicht für mich persönlich noch ganz wichtig, ich glaube, man muss heutzutage anders über die erneuerbare Energiekraftwerke nachdenken, als vielleicht noch vor 5 bis 10 Jahren, wo man immer als Investor drauf geguckt hat und gesagt hat, ja, das ist ein Cashflow und es ist mir eigentlich egal, ob der Cashflow in Kroatien ist oder in den Niederlanden oder in Spanien oder in Deutschland. Egal, ich habe hier mein Modell und das ist meine IRR, also mein interner Zinsfuß und meine Rendite und darüber freue ich mich. Ich glaube, heutzutage muss man darüber anders nachdenken. Und deshalb sage ich beispielsweise, wir haben ja das große Ziel 3x30, also 3 Gigawatt bis 2030, also in den nächsten 4,5 Jahren, die uns dafür noch bleiben. Ja, müssen wir richtig Gas geben.
Ich wollte gerade sagen, aber da muss ja ordentlich was passieren. Also jetzt hattet ihr irgendwie 300, ist das eine Verzehnfachung in 5 Jahren?
350, ja.
Guck, ja, das ist nur von Neunfachung, der denn.
Das. Ja, gut, aber man muss sich ambitionierte Ziele stecken. Ja. Was ich dazu nur sagen möchte ist, was bedeutet für mich, also es wäre zum Beispiel ganz einfach, ich könnte mein Portfolio, wenn ich jetzt sagen würde, ich kaufe jetzt blind Deutschland Solar ein, Kauf oder Spanien Solar und mache mir über die Portfoliozusammensetzung keine Gedanken, dann wäre das natürlich einfach möglich. Schwieriger ist es natürlich bei einem sinnvollen Aufbau mit einer guten Downside Protection und einem diversifizierten Portfolio. Was ich nur sagen möchte ist, wir schauen auf die einzelnen Kraftwerke nicht als Cashflow, sondern wir schauen auf den Markt. Und ich habe dann lieber in 3 Märkten jeweils 1 Gigawatt, als dass ich in 15 Märkten 15 Gigawatt habe. Weil wenn ich davon ausgehe, dass es ganz entscheidend später für den Erfolg eines IPP sein wird, wie man sich upstream positioniert, wie man sich bei der Vermarktung und Verwertung der grünen Elektronen positioniert, dann ist es eben wichtig, dass man in den Märkten, in denen man unterwegs ist, dass man die wirklich sehr gut kennt, dass man dort eine Relevanz hat und dass man dort ein großes Portfolio hat, mit dem man arbeiten kann. Und das wird unsere Strategie sein. Und ich glaube, da haben wir gegenüber einigen Wettbewerbern mit einem ähnlichen Geschäftsmodell sozusagen so ein bisschen das Glück der späten Geburt, dass wir spät dran sind und jetzt unsere Portfolien aufbauen können, genau mit diesem Wissen und mit dieser Strategie und uns da sehr konzentrieren können auf unsere Kernmärkte. Und ja, das tun wir. Und vielleicht um die Frage, du hattest es gesagt, sind es ambitionierte Ziele? Ja, sind es. Aber was wir derzeit sehr forcieren, sind Entwicklungspartnerschaften, also Partnerschaften mit großen Entwicklern, die uns als zuverlässiger Partner, Finanzierungspartner und Co-Entwicklungspartner schätzen. Wir führen in dieser Hinsicht sehr, sehr viele Gespräche und da wird man sehen im Laufe des Jahres, dass wir dort zu Kooperationen kommen, die es uns dann auch erlauben werden, in diesem Geschwindigkeit zu wachsen, die erforderlich ist, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen.
Ja. Und mit diesen 3 Technologien, Solar, Wind, Batterie, habt ihr alles an Bord, weil ja so ein Batteriespeicher tatsächlich als Tagesspeicher wunderbar funktioniert, eine saisonale Verschiebung natürlich damit nicht möglich ist. Da habt ihr nicht noch irgendwie, keine Ahnung, also Idee mit Wasserstoff zu machen oder sonst was, mit Wirkungsgradverlusten und hast du nicht gesehen oder irgendwas ganz Verrücktes anderes?
Also wir sehen uns ja als Infrastrukturinvestor und Betreiber. Ja? Und deshalb, wir sind jetzt niemand, der in Technologieentwicklungsrisiken investieren würde. Und nicht, weil ich nicht glaube, dass das eine gute Idee ist. Ich glaube, wenn man das gut macht, dann ist das eine ganz tolle Idee. Aber das sind wir eben nicht. Wir investieren in bewährte Geschäftsmodelle, wir investieren in bewährte Technologien. Du sprachst Wasserstoff an. Ich selber bin mir ganz sicher, dass Wasserstoff eine große Rolle bei der Energiewende spielen wird. Denn es gibt einfach einige Bereiche, die sich nicht dekarbonisieren lassen ohne Wasserstoff. Das wird nur mit Wasserstoff gehen. Aber du hast bei Wasserstoff natürlich unglaublich hohe Hürden. Du hast einmal, es muss die Infrastruktur gebaut werden. Es muss letztendlich auch erstmal der Abnahmemarkt geschaffen werden. Das sind einfach, man muss den Markt schaffen. Deshalb ist es vom Risikoprofil etwas, was wir derzeit als Tion nicht rein investieren würden. Ich beobachte das aber sehr, sehr intensiv und auch übrigens schon seit vielen Jahren. Ich bin großer Fan dieser Technologie. Aber es ist sicherlich nichts, was unserem Risikoappetit zurzeit entspricht. Und du sprachst aber an, das nennt sich ja sozusagen das Seasonal Shifting. Ne? Wasserstoff ist natürlich ein toller Speicher für saisonübergreifend. Und ich glaube aber, das ist für mich kein Entweder-Oder. Du kannst nicht sagen, glaubst du an Wasserstoff oder an Batterien? Ich glaube, beide Technologien werden einen komplett anderen Bereich, eine komplett andere Speicherdauer, komplett andere Anwendungsbereiche bespielen. Und deshalb ist das für mich so kein Entweder-Oder, sondern die Antwort ist beides. Und für uns ist es aber so, vielleicht, ich sage niemals nie, mag es sein, dass sich das in den nächsten 5 Jahren ändert, aber derzeit spielt Wasserstoff für uns bei unseren Überlegungen keine Rolle.
Okay, gut. Also bei euch nicht. Alles wunderbar. Also ich hatte deswegen jetzt überlegt, weil ihr tatsächlich ja überlegt, wie ihr praktisch den Schritt weitermacht. Und aus Kundensicht will der natürlich Versorgungssicherheit haben. Der will ja im Grunde beliefert werden und so ein Rechenzentrum, ich betreue gerade eine Masterarbeit, so ein Rechenzentrumsprofil ist relativ langweilig. Das ist so ein Strich, das rübergeht, da passiert nicht viel. Ist übrigens unfassbar gut wiederum mit Wärme koppelbar. Das heißt, wenn dahinter ein Wärmenetz ist, alles wunderbar. Die Elektronen sind einmal praktisch durch das Rechenzentrum durchgepresst worden und kommen auf der anderen Seite als nutzbare Wärme wieder raus. Aber die wollen natürlich schon auch 8.760 Stunden Betrieb sicherstellen. Das heißt, wie füllt ihr die Lücken? Da würdet ihr dann weiterhin irgendwie Stromhandel an der Börse irgendwie machen.
Ja, genau. Ich glaube, das ist so die kurzfristige Antwort. Witzig, dass du das ansprichst. Ich habe mich auch mal am Rande mit den Bedarfsprofilen von Datencentern auseinandergesetzt. Es ist unfassbar, was die für Energiemengen brauchen. Es ist unfassbar, ja. Und das ist genauso, wie du sagst. Eigentlich spricht das dann sehr für Baseload, also sozusagen. Ja, also der Bedarf ist konstant, 24/7, ja, Volllast. Ich hoffe nicht, dass eine Überlegung wäre, ob das dann nicht die ideale Technologie zur deren Versorgung wäre die Atomkraft. Ja, das ist glücklicherweise sehr, sehr teuer, die Atomkraft. Das geht immer ein bisschen, wird immer ein bisschen vergessen in der Diskussion. Aber ich glaube, das Netz, die Antwort wird eher in der Vernetzung sein. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man tatsächlich Gaspicker als Übersprungstechnologie eine Weile wird brauchen. Ja, die Frage ist, braucht man 20 Gigawatt, wie jetzt von Frau Reiche vorgeschlagen? Da fehlt mir so ein bisschen der Hintergrund. Also das heißt, die Antwort muss ja sein, wenn man 24/7 den Zubau, die Stromversorgung auf Basis erneuerbarer Energien gewährleisten möchte, dann muss man zum einen die Netze weiter verknüpfen, ja. Man muss weiter zubauen, man muss auch tatsächlich mehr Produktion zubauen, als man sie erfordert. Man muss kombinieren, man muss Intrakonnektoren zwischen den Ländern verbauen. Und wahrscheinlich braucht man trotzdem als Übergangslösung Gaspicker. Da gab es ja mal die Ambition, dass die Wasserstoff ready sein sollen. Da fehlt mir ein bisschen noch die Fantasie, mir vorzustellen, dass man wirklich Wasserstoff verbrennt bei den Gestehungskosten, um damit eine Turbine anzutreiben. Also das sehe ich noch nicht. Aber das wird komplex. Das heißt, wir werden uns, glaube ich, nicht ganz von fossilen Energieträgern lösen können. Und eins muss man aber dazu auch noch mal sagen. Also das Ganze wäre ja überhaupt nicht möglich ohne die Fortschritte in der Digitalisierung von vor 10 Jahren. Und insofern bin ich jetzt keiner, der sagt, wir haben jetzt die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre verschlafen und mich täglich in den Schlaf weine, sondern es ist so, ich glaube, wir haben jetzt die Chance, weil wir eben durch die AI, durch diese Rechenkapazitäten und Möglichkeiten und Steuerungsmöglichkeiten haben wir jetzt erst sind ja auch auf der digitalen Seite, auf der Infrastruktur, also auf der IT-Infrastrukturseite sind erst die Grundlagen geschaffen worden, dass man so ein komplexes System überhaupt steuern kann. Das wäre ja vor 20 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen. Und insofern sollten wir dabei hart rangehen und vielleicht auch rangehen, ohne dass man die letzte Frage heute schon beantworten kann. Ja, es kann ja sein, dass man eben noch eine Weile Gaspicker braucht. Ja, dann wird das so sein. Das spricht aber trotzdem nicht gegen einen weiteren beherzten Ausbau von Solar, von Wind und von Batteriespeichern. Ja, sondern das ist meine Sicht. Aber die endgültige Lösung habe ich dazu natürlich nicht. Und ich glaube auch, die hat noch keiner so richtig im Markt. Jedenfalls jemand, der sie hat, der möge sich bei mir melden. Das würde mich mal sehr interessieren.
Ja, aber ich bin deiner Meinung. Also häufig legt sich der Weg ja demjenigen unter die Füße, der anfängt, mal die ersten Schritte zu tun. Insofern bin ich bei dir. Lass uns da mal starten und gucken, wo wir da rauskommen. Das ist zwar manchmal ein bisschen, ich sag mal, gefährlich, also wenn ich jetzt mal an die Atomenergie denke, die haben in den 60er Jahren auch wahrscheinlich so angefangen, haben sich halt am Anfang nicht überlegt, wie das mit der Endlagerung funktionieren soll. Ich habe hier tatsächlich aber das Gefühl, dass wir hoffentlich es hinbekommen. Gleichwohl, während ich spreche, ich habe auch schon eine Masterarbeit betreut mit den Windflügeln, das ist ja auch so ein Thema, dass das Recycling auch noch nicht so richtig gut ist. Es gibt jetzt einen Offshore-Windpark, wo tatsächlich die Flügel recycelt werden von Siemens Gamesa, glaube ich, ist der. Aber auch der ist unfassbar wenig wirtschaftlich, dadurch, dass die halt aufwendiger zu fertigen sind. Also da haben wir schon tatsächlich noch ein paar Challenges und gleichzeitig bin ich bei dir, wir werden es gelöst bekommen, da arbeiten jetzt so viele Menschen drin, insofern alles gut.
Ja, vielleicht noch 2 Worte zur Atomkraft. Ja, was immer ein bisschen aus den Augen verloren geht, ist, wir haben ja heutzutage schon die erneuerbaren Energien, die sind preislich nicht zu schlagen, vor allem nicht von der Atomkraft. Und eins muss man auch wissen, die Atomkraft ist auch nicht dispatchable in dem Sinne, dass man eben sagt, man kann ein Atomkraftwerk war relativ schnell vom Netz nehmen, aber es wieder hochzufahren, dauert unglaublich lange. Also das bedeutet, in einer Zeit, wo eben die Stromerzeugung sehr volatil ist, ist Atomkraft mit ihrem Baseload, weil die produzieren halt durch, ist das eben auch keine Antwort. Und das geht in der Diskussion immer ein bisschen unter. Zu viel Strom ist auch nicht gut, ja, sondern es muss halt immer in der Balance sein. Und deshalb braucht man Technologien, die man steuern kann. Und Atomkraft ist da keine gute Technologie, mal abgesehen davon, dass sie eben prohibitiv teuer ist. Also insofern Hinzu kommt dann natürlich auch Importabhängigkeit. Also Eisenerz in Europa kommt vor allem eben aus Russland. Also das sind ganz viele Aspekte, die dagegen sprechen. Und das Endlagerproblem hast du angesprochen. Also insofern bin ich da relativ zuversichtlich, dass es da keine große Renaissance geben wird. Aber das ist ja so ein heiß diskutiertes Thema. Und es gibt bestimmte Kreise in Deutschland, die da irgendwie romantische Gefühle zur Atomkraft hegen. Also ich zähle nicht dazu.
Ja, du hast eben Eisenerz gesagt, die Uran meintest du, dass das aus Russland kommt.
Und Uran, Uran, ja.
Genau. Ja, ich glaube, wobei ich habe einen guten Bekannten, der war Schichtführer in Philipsburg damals. Tatsächlich zwischen 50% und 100% ist ein Atomkraftwerk relativ kurzfristig flexibel. Aber das ist ja das, was wir heute auch nicht mehr gebrauchen. Es muss halt einmal es muss ja abgeschaltet werden können. Und das ist genau das, was du beschrieben hast, Ingmar. Dann sind es 48 Stunden, bis da alles wieder startklar ist. Und das ist nichts, was ins heutige System mehr reinpasst. Genau. Insofern, die Länder, die es noch haben, haben da andere Gründe. Die haben halt in der Regel nicht nur die friedliche Nutzung vor Augen, sondern auch die militärische. Und dann ist es okay, dass man da ein paar Atomkraftwerke weiter betreibt, weil man halt das Wissen einfach behalten möchte und das nicht aussterben lassen möchte. Cool. Wir sind schon am Ende. Du hast über die Zukunft schon was gesagt. Ich frage aber zur Sicherheit immer noch mal die Frage am Ende, Ingmar, welche Frage würdest du dir jetzt noch gern selber stellen? Sprich, was ist offen? Wo bist du der Meinung? Okay, da sind wir gar nicht dran vorbeigekommen und das ist wichtig, dass wir da heute drüber sprechen.
Eieiei, das ist jetzt eine schwere Frage, auf die habe ich mich gar nicht vorbereitet.
Na gut, ehrlicherweise hast du dich auf keine einzige Frage vorbereitet.
Ja, du, genau, also frag mich doch mal, warum junge Menschen heutzutage noch in diesen Bereich gehen sollen oder warum sollten junge Menschen sich damit auseinandersetzen oder sich weiter in der Energiewende engagieren?
Sehr gerne. Diese Frage stelle ich sofort. Warum sollen die das machen? Weil ich habe heute Morgen, ich glaube, 40 Schülerinnen und Schüler vor mir, 50 eher vor mir gehabt, die genau diese Frage gestellt haben und letzte Woche ganz viele andere, weil wir suchen gerade händeringend Studis, die nachhaltige Energiesysteme studieren. Wir merken gerade in Deutschland, nicht nur in Flensburg, dass die Bereitschaft nicht mehr so groß ist. Die Frage stelle ich dir total gerne und jetzt kommt die Antwort, die ich in Zukunft immer in den Schulen erzählen werde.
Ja, das weiß ich nicht, ob du sie niederschreiben kannst, aber das ist etwas, ich hoffe, das kommt so ein bisschen durch. Ich glaube, wir können uns ja sehen, aber ich mache das mit großer Leidenschaft und seit vielen Jahren. Und ich glaube, wenn du als junger Mensch heute als junger, talentierter Mensch, der was bewegen möchte und trotzdem vielleicht auch noch Geld verdienen, ja, also wir machen das ja hier nicht pro bono, sondern wir machen das for profit, das ist ganz klar so. Ich glaube, diese Kombination aus Impact, Zukunftssicherheit und der lange Weg, der noch vor uns steht, ja, weil man könnte ja der Meinung sein, wir haben schon viel erreicht, weil wir eben, was weiß ich, 60% im deutschen Stromnetz jetzt erneuerbare Kapazitäten haben. Man muss sich immer vor Augen führen, ja, der deutsche Strombedarf, ungefähre Zahlen, ja, das sind nur die ungefähren Zahlen, macht ungefähr 500, der Strommarkt sind 500 Terawattstunden. Der Transportmarkt sind 500 Terawattstunden, ja, das heißt, die Elektrifizierung, was man hier mal ein E-Fahrzeug sieht, das ist ja immer noch in den Kinderschuhen. Das bedeutet, auch da gibt es noch jede Menge zu dekarbonisieren. Und jetzt kommt ja die letzten 3/5, ja, also 1500 Terawattstunden. Wir haben insgesamt 2500 Terawattstunden und 1500 Terawattstunden davon ist Wärmebedarf. Das heißt, wir verpesten unser Klima, wir stoßen klimaschädliche Gase aus, wir verbrennen Erdgas dafür, dass wir uns die Hände warm Wasser waschen können, dass wir warm duschen können, dass wir im Winter warme Füße haben. Und das ist der größte Teil des Energiebedarfs, geht für Wärmeanwendung drauf. Natürlich auch Industriewärme, das ist wertschöpfend, aber das muss man sich mal vorstellen. Und was ich jungen Leuten sagen möchte damit ist, wir sind immer noch ganz, ganz am Anfang der Energiewende. Wir haben tolle technologische Entwicklungen. Es gibt noch viele offene Fragen. Wir sprachen heute drüber, wie stelle ich eine 24/7 Baseload-Versorgung mit erneuerbaren Energien vor. Und ehrlich gesagt, in eine Branche reinzugehen, wo du sagst, ich habe einen Impact, ich kann gutes Geld verdienen, ich kann noch mitgestalten und diese Branche ist immer noch ganz, ganz am Anfang, obwohl sie schon so viel erreicht hat, das finde ich wahnsinnig faszinierend. Also ich würde noch mal anfangen in dem Bereich, wenn ich heute 25 wäre oder wie alt die jungen Menschen sind, wenn sie von der Uni kommen.
Das richtig. Ich setze ja tatsächlich in der Schule schon an. Das heißt, sie sind da meistens, keine Ahnung was, 17, 18 oder sowas. Heute waren sie sogar nur 16, weil ich mal in der Mittelstufe angefasst habe. Weil ich dachte, okay, mal gucken, ob ich sie da noch motiviert bekomme. Vielen Dank für dieses brennende Plädoyer, Ingmar. Das war cool. Das werde ich auf jeden Fall mit einfließen lassen in die nächsten Schulbesuche, die ich mache. Und auch vielen Dank fürs Gespräch. Mir hat es Spaß gebracht.
Danke, Klaus. Mir auch. Sehr gerne. Vielen Dank.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.